ARD.
Podcast ist das Stichwort. Hallo Freunde.
Route raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings.
Herbstzeit ist Brandungsangelzeit. Herbst und Winter, ne Horst?
Absolut.
Ja.
Und wir haben heute auch richtig Glück, Heinz. Wir haben richtig schön auflandigen Wind und die Sonne scheint. Und das Wasser ist mulmig, das Wasser muss aufgewühlt sein. Ich glaube, ja, da könnte was gehen.
Ja. Ich glaube auch, ich habe ein sehr gutes Gefühl. Wir sind hier ganz in der Nähe von Boltenhagen an der Küste, an der Steilküste in Steinbeck. Da gibt es so einen kleinen Parkplatz und von diesem Parkplatz führt so ein kleiner steiler Weg runter, auch da so ein kleines Bächlein, was da reinfließt. Da gibt es so eine kleine, wie so eine kleine Steinschüttung. Und da wollen wir versuchen, jetzt mal mit verschiedenen Methoden eine Scholle, eine Flunder oder eine Klische zu fangen. Es kann natürlich auch sein, dass eventuell ein Dorsch beißt. Beim Brandungsangeln kann man das nicht verhindern. Kann auch sein, dass eine Meerforelle beißt. Beide müssen wir sofort wieder schon zurücksetzen, ne?
Naja, aber die Bedingungen sind gut und ich gehe davon aus, Hans, wir müssen natürlich jetzt, weil wir nur noch Plattfische angeln, ist das natürlich von Vorteil, wenn man reine Sandstrände sucht. Mhm. Also was, nicht so doll, zu viel Struktur, das ist wieder besser für Dorsche, aber für die Plattfischangelei ist so ein reiner Sandstrand immer optimal. Ne? Mhm.
Ich habe vorhin Kontakt gehabt zu Karl Detmar, mit dem waren wir auf Sylt angeln, Brandungsangeln und der ist ja Referent beim Deutschen Angelfischerverband fürs Meeresangeln und den habe ich mal gefragt, was ist so denn, sag mal, die Top-Köder fürs Brandungsangeln, fürs Plattfischangeln? Was schätzt du, was er gesagt hat?
Wattwurm.
Richtig. Wattwurm ist die ganz klare Nummer eins. Auf die Köder werden wir später noch eingehen. Wir gehen gleich runter, aber wollen wir vorher noch mal, hier ist es ein bisschen ruhiger, der Wind pfeift ja hier am Steilufer entlang, was sagen zur Ausrüstung? Also das klassische Brandungsangeln. Die Route ist ja in der Regel so 3,90 Meter lang ungefähr.
3,90 Meter bis 4,20 Meter sind klassische Brandungsrouten.
Ja. Und Wurfgewicht ist so um die 100 bis 200 Gramm, so circa. Ne? Was nimmt man dann für eine Rolle denn?
Wie groß muss eine große sein? Stationärrolle. Und weil durch die neuen modernen Schnüre haben die meisten jetzt ja eben schon eine geflochte Schnur drauf. Nicht?
Ja.
Aber gerade beim Brandungsangeln sind ja sehr beliebt diese Keulenschnüre. Das heißt, diese knotenlos verjüngten Schnüre, die vorne, um das hohe Wurfgewicht abzufangen, in der Regel 60 Millimeter dick sind und dann auslaufen her bis auf 30 Millimeter und alle 25 Meter eine andere Farbe haben. Das hat den großen Vorteil, wenn du jetzt mal nicht ganz so weit wirfst, weißt du, die Schollen sind ja nicht unbedingt immer ganz weit, sondern die sind auch mal dicht am Ufer und dann kannst du dir anhand der Farbe merken, wo du den nächsten Fisch vielleicht erwarten könntest.
Hier fährt jetzt gerade ein Wohnmobil vor. Ich habe im Sommer stehen hier auch Wohnmobile, die sind im Sommer hier unterwegs und angeln hier auch auf Meerforellen beispielsweise. Sogar im Sommer werden die gut gefangen und Plattfisch. Und du kennst die Gegend ja auch, Horst. Ne? Da kommen alte Erinnerungen hoch.
Du,
ne?
Ich bin ja heute, ich bin bewusst etwas früher losgefahren und bin über die Landstraße gefahren, über die alte 105. Die bin ich ja gleich nach der Wende hochgefahren, Heinz. Und als ich die Ortschaften hier gelesen habe, da kamen natürlich Erinnerungen hoch.
Ja.
Also ich habe hier gleich nach der Wende eben paradiesische Zustände erlebt als Angler. Und das bleibt natürlich in Erinnerung.
Ja. Noch mal ganz kurz was zur Ausrüstung. Wir haben gesagt, Routenlänge ist klar, Stationärrolle. Hauptschnur, würdest du da eher eine geflochtene oder eine monofile nehmen?
Ja, alles ist so. Guck mal, man muss ja sehen, wie die Gegebenheiten sind. Wir haben ja heute schon ein bisschen auflandigen Wind. Kann natürlich Pech haben, Heinz, das weiß man vorher nicht, dass viel Kraut im Wasser ist. Mhm. Nicht? Und wenn viel Kraut im Wasser ist, dann müsste man eine Schnur haben, wo die Kraut leicht runterrutscht. Und da ist es eben sehr wichtig, dass man diese langen Routen hat, weißt du, also die man schön steil stellen kann, um möglichst wenig Schnur im Wasser zu haben. Das machen Angler viel Pferd. Weißt du, wenn die Schnur vorne durchhängt, dann sammelt die das Kraut. Deswegen diese langen Routen, die man hochstellen muss und dann wenig Schnur im Wasser hat. Und dann sieht man vielleicht die Bisse, wenn die dann kommen. Ne?
Ja. So, die suchen hier einen Parkplatz nebenan mit dem Wohnmobil. Deshalb hört man den Motor so ein bisschen hier. Die wissen noch nicht so richtig, wo sie hinfahren sollen. Wo kommen die denn eigentlich her? Ich guck mal aufs Nummernschild. Aus FZ. Was ist FZ denn? Na, das werden wir noch mal nachdenken. Ich weiß auch nicht. Weißt du, was das ist?
Ich weiß auch nicht. Ich habe bloß beobachtet, was so die Frau fährt. Und der Mann sitzt nebenan und gibt Kommandos. Ja. Und die gucken immer hin und her.
Du sag mal, man sagt, man nimmt ja auch eine Schlagschnur. Also vorne weg sagt man so zwei Routenlängen, etwas dickere Schnur? Oder?
Das sagte ich ja gerade. Ja. Also diese dickere Schnur, entweder hat man diese Knoten losverschnürt, die hat eben keinen Knoten.
Ja.
Oder man knotet eine Schlagschnur vor. Und da sollten mindestens 3-4 Windungen auf der Spule sein.
Ja.
Um diesen hohen Anfangsdruck auszuhalten, hat den Nachteil, wenn viel Kraut im Wasser ist, an diesem Knoten hängt sich auch immer nicht das Kraut auf. Ne?
Ja. So, dann wollen wir mal runtergehen und mal unsere Routen auswerfen. Brandungsangler haben ja immer ziemlich viel Gerödel mit dabei. So ein Dreibein und lange Rutenkiste, Köderkiste. Ein Holzbrett ist auch wichtig, ne? Manchmal, wenn man Fischfetzen schneidet oder...
Na, wie gesagt, man braucht tatsächlich was. Man hat in der Regel zwei Ruten, ein Dreibein oder zwei Rutenständer, um die Ruten hochzustellen, nicht? Und das andere ergibt sich dann. Und natürlich, was, man kann nicht die ganze Zeit sitzen. Deswegen fühlt es sich an. Die meisten haben so eine sogenannte Sitzkippe, wo alles drin ist. Da kann man sich aber auch mal gemütlich hinsetzen. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Ne?
Dreibein, zwei Ruten, ein Ziel, Plattfische fangen. Und das wollen wir jetzt. Also, Horst, runter am Steilufer und raus mit den Ruten. Und dann sagen wir ein bisschen was zu den Ködern, die wir ranmachen wollen. Da gibt es nämlich auch verschiedene Möglichkeiten, aber die Nummer eins ist ja der Wattwurm. Und Horst war mit Hein Gilde, seinem alten Kumpel, natürlich Wattwurm graben. Und da bin ich gespannt, ob die schön schaufrisch sind, die Wattwürmer. Ja, also, ich habe so einen Erdspeer, so einen aus Eisen, wo man die Rute reinstellt. Dann habe ich meine alte Sitzkiepe dabei, eine Brandungsrute und ich habe eine etwas kürzere Rute dabei. Da will ich nachher mal mit einer Spezialmontage angeln.
Eben dadurch, Heinz, was du das hier, wir ja nicht mehr so unheimlich weit werfen müssen. Mal früher ist man hier klassisch zum Brandungsangeln gegangen, um Dorsche zu angeln.
Genau.
Und gerade bei auflandigem Wind. Dorsche dürfen wir nicht mehr angeln, also angeln wir jetzt auf Plattfisch. Und die kann man auch oft ufernah fangen. Ja. Deswegen braucht man nicht unbedingt immer Gewaltwürfe machen. Deswegen auch zwei Ruten. Mit einer wirft man ein bisschen länger, ein bisschen kürzer, mit einer weit. Ja. Und dann sieht man schon, wo man eventuell die Fische sind. Ja.
Du, ich habe auch einen ganz besonderen Köder dabei, Horst. Ich weiß ja, dass du deine Meinung dazu hast. Was sagst du zum Buttlöffel?
Halte ich nichts von.
Habe ich mir gedacht. Aber ich probiere ihn trotzdem mal aus.
Ja, natürlich, Heinz. Wichtig ist beim Brandungsangeln, auch auf Butt, du musst den Butt suchen.
Ja.
Du darfst nicht den Fehler machen, dass du jetzt einfach rausklöderst und liegen lässt und wartest zwei Stunden, ob da ein Fisch kommt. Ja. Man soll ihn ein bisschen bewegen. Das kann man natürlich mit dem Buttlöffel wunderbar machen. Aber du hast natürlich den Nachteil, fliegt nicht so weit wie normales Blei.
Ja. So, wir gehen jetzt hier so einen kleinen Weg, so einen steilen Weg, so einen Hohlweg rein. Quasi rechts und links Büsche, das ist fast wie so ein grüner Tunnel hier. Und links vom Weg fließt so ein kleiner Bach.
Die Steinbek.
Ja, die fließt rein in die Ostsee. Und das ist immer gut, weil durch den Bach, wenn es regnet, wird auch immer Nahrung reingespült in die Ostsee. Und deshalb sind diese Plätze natürlich bekannt.
Da muss man natürlich aufpassen, Heinz. Es gibt auch sogenannte Fischschonbezirke. Dass man da, wo die Meerforellen aufsteigen, darf man nicht angeln. Nicht?
Aber also, hier steigen sie nicht
hier
auf.
Hier steigen sie nicht, nein. Aber wenn jetzt jemand anders einen großen Fluss oder einen breiteren Fluss hat, da besteht die Gefahr, dass er nicht angeln darf. 150 Meter links und rechts vom Einlauf.
Genau. Also Schonbezirke beachten. Ansonsten braucht man hier natürlich, wenn man hier angelt an der Küste, den Fischereischein und für 30 Euro die Küstenangelkarte fürs ganze Jahr über kann man hier angeln. Horst, jetzt gucken wir uns erstmal das Revier an.
Genau.
Guck mal nach draußen. Guck mal, dann sehen wir schon, da ist eine Sandbank. Ne? Erst dunkel, dann ist da vorne. Also hier ist so eine kleine, ja, wie so eine kleine Steinschüttung hier, so eine Buhne und erst ist es dunkel, Struktur, da sind kleine Findlinge im Wasser, Felsen im Wasser. Dann sehen wir ungefähr so in 100 Meter Entfernung, na nicht ganz 100, 80 Meter vielleicht, ist so eine helle Fläche, da ist wohl eine Sandbank, dahinter wird es wieder dunkel.
Ja.
Was meinst du, auf der Sandbank macht das Sinn?
Nein,
da
also
das muss
Sandbank,
weiter noch. Ne?
Die Sandbank wird zu, da kommst du nicht drüber, Heinz.
Nee.
Nein, da brauchst du gar keine Hoffnung haben. Wir haben einen leicht auflandigen Wind, also wir können über die Sandbank können wir nicht werfen.
Nee.
Ich würde sagen, so wenn ich das Wasser lese, weißt du, vielleicht sollen wir uns ein bisschen weiter nach rechts geben, da wo die Sandbank aufhört, kannst du sehen, da wo der Schwan jetzt gerade ist, da ist das Wasser ein bisschen dunkler.
Tatsächlich?
Da ist die Sandbank ein bisschen weiter draußen, würde ich sagen.
Willst du nicht hier angeln?
Hier ist die Sandbank relativ vorne dran, nicht?
Ja, aber hier ist schön windgeschützt.
Ja, also eigentlich windgeschützt, ich will am liebsten da angeln, wo ich die Hoffnung habe, einen Fisch fangen.
Naja.
Aber mir ist das egal, wenn du meinst, du willst hier vorne stehen, dann musst du da vorne hin.
Was auch schön ist, dass wir sehen ja hier, wir stehen hier an der Mecklenburger Steilküste und leicht bewölkt, die Sonne scheint, es ist ein leichter, ich glaube so ein Südwind, leicht ablandig ist das, ne? So ein bisschen geschützt ist es von hier, ne?
Südost ist das.
Südost. Und wir sehen ganz weit in der Ferne sehen wir die schleswig-holsteinische Küste. Das ist da ganz hinten, ich glaube, das ist der eine der Turm, ist der von Pelzerhaken, glaube ich, oder Neustadt da hinten?
Ja,
genau gegenüber. Ja. Ne, das ist ja die schleswig-holsteinische Küste und wenn man ganz gute Sicht hat, und wir haben richtig gute Sicht, dann sieht man da ganz hinten den Kleiderbügel, kann man vielleicht erkennen. Und das ist dann die Fehmarn-Sundbrücke. Die ist aber ganz weit weg. Aber bei ganz guter Sicht kann man die sehen. Die Fähre, da hinten kommt eine Fähre auch an. Also Travemünde-Trelleborg ist hier die Fährlinie. Und das Wetter ist zum Brandungsangeln gut, Horst.
Ja, ja, guck mal, hier vorne wird das schon mulmig, jetzt braunes Wasser. Das mulmig.
Nicht, also wollen wir nicht hier, ist ein bisschen geschützter.
Ja, also du meinst, wo du möchtest.
Ja. Nee? Dann gehen wir mal irgendwie runter, dass wir nicht stolpern. Hier links können wir den Weg runtergehen. Dann gehen wir mal links und dann machen wir die Routen klar und dann mal sehen. Ja, sehr lehmhaltiger Boden, hier fließt der Bach rein. Und schauen wir uns das mal an. So. Hier sind viele, viele große Steine am Wasser. Ich weiß gar nicht, wie ich meinen Erdspeer hier reinkriege. Also, zwei Routen am Start. Meine Sitzkiepe hier, die ist auch schon 50 Jahre alt. Horst, wie alt ist die Sitzkiepe, die ich habe, du?
Das weiß ich nicht, Heinz.
Die hast du mir noch mal geschenkt.
Guck mal, mindestens 60 Jahre.
60 Jahre. Jetzt kommt die Sonne raus. Oh, ist das herrlich. Ein Schwan da hinten. Also wenn man den Schwan, wenn der Schwan taucht und der Schwan, der Hals ist nicht zu sehen, kann man sicher sein, dass an der Stelle das Wasser höchstens so 50, 60 Zentimeter tief ist. Ne?
Willst du dich da hinstellen, Heinz?
Ja, ich überlege, wenn wir ein Stückchen reingehen. Da also wir haben ja beide eine Warthose an, das heißt, wir können ein Stückchen reingehen.
Wir müssen ein bisschen weiter aufeinander stehen. Ne?
Ja. Wichtig ist, wenn man hier ins Wasser reingeht, dass man wirklich gerade bei trübem Wasser schlurft so ein bisschen, also nicht... Sonst ruckzuck stolpert man und dann liegt man im Wasser und das ist nicht so schön. Bis hierhin könnte ich reingehen und dann auswerfen. Ich fange mal an, meine eine Angel vorzubereiten und da habe ich tatsächlich, Horst hält ja nicht so viel davon. Das ist meine aktive Route. Ich habe einen Buttlöffel dabei. Das ist so eine kleine, sieht aus wie so ein Löffel. Rot-weiß angemalt, aus Blei, 50 Gramm schwer und soll natürlich, wird aktiv auf den Boden geführt und soll so ein bisschen die Schollen und Flundern so ein bisschen animieren, reizen. Da wird der Boden so ein bisschen aufgewühlt und dann habe ich da zwei Butthaken drauf und bin ich gespannt, ob da was beißt. Das ist eine Route, da habe ich eine etwas kleinere, das ist keine klassische Brandungsroute. Ich habe jetzt hier eine Aalroute, die ist etwa 3 Meter lang, 2,40 Meter lang und Wurfgewicht bis 80 Gramm. Stationärrolle. Und da mache ich jetzt mal den Buttlöffel ran. Und dann hole ich mir gleich von Horst die Wattwürmer und mal sehen, was denn geht. Bin ja gespannt, wie viel Wattwürmer er gegraben hat mit Heingilde. Also das ist eine Methode, um auf Schollen und Flundern zu angeln. Der sogenannte Buttlöffel. Ein Haken ist über dem Buttlöffel, ein Haken ist unter dem Buttlöffel. Und so Lockperlen sind da drauf. Der Haken ist so circa so 3 cm lang, langschenkliger Butthaken. Und so eine grün-rot-gelbe Plastik. Zwei Perlen sind da drüber als Lockmittel. Da mache ich jetzt gleich einen Wattwurm drauf. Und dann werde ich damit aktiv angeln. Aber vorher werde ich meine andere Angel auswerfen, weil die stelle ich nämlich in meinen Rutenständer rein. Und mit der werde ich so ein bisschen aktiv über der Sandbank so ein bisschen versuchen, da mal einen rauszulocken. Mal sehen, ob das funktioniert. Ich versuche jetzt hier im flachen Wasser meinen Erdspeer reinzukriegen, wo ich dann anschließend so eine Eisenstange mit so einer Röhre, wo ich dann anschließend meine Rute reinstelle. Oh Mann, ist das schwer. Oh, das müsste halten. So, die Stange steht. Jetzt mache ich meine Brandungsroute klar. Ja, ich habe eine Brandungsroute, die ist 3,90 Meter lang. Und ich habe monofile Schnur. Das heißt nicht geflochtene. Das ist mein Vorfach. Horst, was meinst du, wie schwer müssen wir angeln?
100 Gramm.
100 Gramm? Okay, 100 Gramm sagt Horst.
Redet sich auch ein bisschen nach der Route, Heinz. Du musst dich ein bisschen aufladen, ne?
Ja, also Horst ist so circa 20 Meter neben mir, hat sein Dreibein aufgebaut, macht jetzt seine beiden Ruten fertig. Ja, also wir wollen hier heute versuchen, ich gucke noch mal auf die Uhr, dass wir so eine gute Stunde angeln. Eine gute Stunde und dann wollen wir mal sehen, was bis dahin rauskommt. Brandungsangler fangen ja meistens auch direkt in der Dämmerung an und angeln in die Nacht rein, weil die Schollen und Flundern, also die Plattfische und die Klischen, oh Mensch, oh, das wäre es fast gewesen hier. Ja. Die kommen dann ins flache Wasser. So, ich bereite jetzt meine Brandungsroute vor. Horst sagt ja 100 Gramm. Jetzt habe ich so leichter Wellengang, das ist ganz gut. Ich habe hier ein bisschen mehr. Was habe ich hier drauf? 80 Gramm. Lasse ich drauf. So, jetzt mache ich mal einen Probewurf. Mal sehen, wie weit ich rauskomme. Ah, vielleicht reicht das schon. Also ich komme vor die Sandbank. So, die beiden Routen sind einsatzbereit. Das heißt, ich hole mir jetzt Köder von Horst. Und dann wird scharf geschaltet. Frisch gegrabene Wattwürmer aus der Nordsee. Horst, was kosten Wattwürmer zurzeit?
Ich sag 40 Cent.
40 Cent. Bestellt. Wie viel sind in einer Packung drin?
30 und in einer 25 oder was?
30. Du, ich angel mit einer Brandungsrute und mit der anderen angel ich mit Buttlöffel ein bisschen aktiver. Will ich mal schlurfen. Mal sehen.
Werfen, immer mal drehen und liegen lassen und alles. Ich habe jetzt hier eine Rolle fertig gemacht. Ich angel mit zwei Haken. Ja. Also das ist dieses klassische Vorfach. Ein Haken hinterm Blei, ein Haken überm Blei. Und Optik, die Butt sind da neugierig, habe ich da so ein paar Perlen dran gemacht. Auftriebsperlen, rote und gelbe, nicht zu groß, die so ein bisschen locken sollen. Und bei meinem Vorfach ist eben, ich habe die Möglichkeit, den Haken einzuklippen, dass der Wurm, wenn der Flug schön drauf bleibt. Da gibt es verschiedene Methoden. Heinz, ich habe hier auch eine Ködernadel mit. Die stecken die Würmer vor auf die Nadel und fädeln die dann auf. Ich fädel die immer vom Finger auf. Und wie gesagt, ich habe mir jetzt diesen Platz hier angeguckt. Guck mal, ich weiß, dass ich selbst als ein geübter Werfer würde nie über die Sandbank kommen, über die zweite Sandbank. Also guck mal, da liegen große Steine. Also ich würde sie jetzt immer da vor die Sandbank legen. Das ist natürlich nicht sehr tief, in der Hoffnung, dass da ein anderer Fisch kommt. Ne?
Ja, ich werde versuchen, dass ich mit, ich gehe ein bisschen rein, dass ich versuche, dass ich vielleicht an die Kante der Sandbank rankomme.
Ja, an die Kante, aber ich mache jetzt aber über die Sandbank. Selbst die Sandbank ist ja sehr flach. Ja. Aber egal, auch auf der flachen Sandbank liegen.
Kann ja auch welche sein.
Können wir mal versuchen. Ne?
Ja. Gut, okay, Horst. Ich nehme mir mal eine Packung mit.
Da ist er freundlich,
ja. Und die sehen ja richtig frisch aus. Ne?
Ja, die haben wir gestern gegraben und die sind knackfrisch. Also wie gesagt, für mich ist nach wie vor der Wattwurm der ultimativ beste Köder. Alternativ gibt es die sogenannten Seeringelwürmer. Diese Seeringelwürmer, die haben den Vorteil, die können die Angelgeräte besser hältern. Und die kann man, wenn man die mit frischem Wasser so ein bisschen versorgt, dann kann man die auch eine Woche oder 14 Tage hältern. Wir haben diese Wattwürmer so nach 3-4 Tagen. Wenn man sie auf Zahlung und im Kühlschrank hat, dann sind die hin. Also da muss man die verangeln. Das ist natürlich ein frisch gegrabener Wurm und der natürlich sehr jodhaltig, wenn man die Würmer aufsteckt und hat so schöne gelbe Finger, das ist ein Zeichen dafür, dass die Würmer viel Jod haben. Wie gesagt, ich habe hier eine Route schon mal fertig gemacht mit einer monophilen Schnur, mit einer sogenannten Keulenschnur. Das heißt, diese Schnur ist vorne in den ersten 5-6 Metern ist die, 60 mm stark und läuft dann aus bis auf 0,30 mm. Man nimmt diese dünnen Schnüre, um natürlich weiter werfen zu können. Wenn ich jetzt nur mit 60er Schnur werfen würde, würde ich keine Weide erzielen. Deswegen gehen manche auch noch weiter runter. Die Schnur gibt es in verschiedenen Stärken. Aber so die 30er oder 28er ist eine normale Standardschnur. Weil wenn ich die Würmer beköder, gibt zwei Möglichkeiten. Man kann das einmal mit einer Wurmnadel machen. Das heißt, man steckt die Würmer vorher auf eine Nadel, auf eine lange Nadel, die hinten ein kleines Loch hat. Und in dieses Loch stecke ich dann meinen Angelhaken und kann dann den Wurm von der Wurmnadel runterschieben auf meinen Haken. Ich selber bevorzuge immer noch die Fingermethode. Ich habe mein ganzes Leben lang die Würmer von Hand aufgezogen. Mache mir lieber nachher ein zweites Vorfach fertig, Ersatzvorfach. Und wichtig ist, ich mache manchmal lieber zwei als ein Wurm drauf, denn diese Würmer wirken durch ihren Duft und nicht durch ihr Aussehen. Also die sehen nachher, wenn man die rausgeworfen hat, können die aussehen wie Gulasch, weil die so ineinander sich verschieben. Und ganz wichtig ist auch, ich schiebe den Wurm immer bis hinten bis ins Sandende rein, kneife das Stück ab und achte darauf, dass meine Hakenspitze immer frei ist. Dann habe ich mir die Vorfächer habe ich selber geknotet, die kann man auch überall, aber käuflich erwerben. Ich habe hier so oben so einen Clip, da hänge ich den ersten Wurm ein und macht den zweiten Wurm unten fertig, auch wieder mit zwei Wattwürmern. Der eine, der untere Haken, der hängt circa 40 cm hinter dem Blei. Das ist ein sogenannter Nachläufer. Also ich habe jetzt eben da durch die Zwei-Haken-Methode einen Haken, der etwas weiter höher liegt und einer bisschen drunter ist. Das Prinzip ist eben, viel Duft bringt auch oft Fisch. Wie gesagt, die Plattfische, die nehmen den Duft der Würmer auf und die liegen jetzt meistens irgendwo im Sand eingebuddelt und nehmen dann die Nahrung auf. Ich hatte gehofft, dass wir ein bisschen mehr Brandung haben. Je mehr Brandung das ist, dann ist das Wasser eingetrübt, dann ist die Sicht von oben nicht so gefährlich, weil hier sind natürlich auch Räuber, die die Plattfische aus der Luft angreifen, wenn eine Möwe kommt oder ein Adler oder ähnliches. Deswegen verstocken die sich natürlich oft im flachen Wasser. So, jetzt ist das alles so aerodynamisch. Ganz wichtig ist, man muss immer einen Lappen dabei haben. Und da ich jetzt hier keinen Gewaltwurf mache, also ich werfe jetzt erstmal nur aus, deswegen tape ich meinen Finger nicht. Sonst muss man manchmal darauf achten, weil man macht ja wirklich viel Druck. Ich habe jetzt nur 120 Gramm Blei drauf, das ist nicht so gefährlich. Man kann sich auch mit der Schnur im Finger schneiden, wenn zu viel Druck drauf ist. Und noch ganz und wichtig ist auch, dass man jetzt, wenn man das alles fertig hat, dass man die Bremse der Rolle schön fest zudreht. Also es darf auf keinen Fall Schnur abgezogen werden, denn die Plattfische reißen einem keine Schnur von der Rolle und man soll ein bisschen über die Hutenspitze sehen. Und wenn die Bremse nicht richtig fest ist, kann die beim Wurf durchrutschen und das kann zu bösen Verletzungen führen. Also immer darauf achten, dass man den Finger schützt und die Bremse fest zu hat. So, da das der erste Wurf ist, muss man natürlich auch die Schnur ein bisschen einweichen. Ich suche mir jetzt einen guten Stand, wo ich relativ sicher stehen kann zum Werfen. Deswegen halte ich nichts davon, ins Wasser reinzugehen. Ich kann hier draußen wesentlich mehr Druck machen und drehe ungefähr, dass ich so 1,20 Meter unter der Spitze ist mein Vorfach. Dann wird der Bügel umgelegt, den halte ich jetzt mit meinem Finger an der Rute fest, am Lenk mit fest und lege dann die Rute nach hinten ab und werfe das erstmal relativ gerade. Das heißt, ich lege mein Blei richtig am Grund ab und ziehe dann mit gestreckten Arm, das ist ganz wichtig, also nicht mit eingeknickten Arm, sondern mit gestreckten Arm, dann einfach einmal über den Kopf, ziehe ab und lande unmittelbar vor der Sandbank, so wie ich es mir vorgestellt habe. Hol jetzt so die Lose ein bisschen durch von der Schnur. Ich habe hier immer einen Schnurbogen. Stelle meine Rute jetzt in Ständer. Kann dann noch zusätzlich einen Bissanzeiger einhängen. Oder beobachte jetzt die Spitze und mache mir meine zweite Rute fertig. Stelle die Rute im Ständer ab. Und ich habe zwei identische Ruten. Ich stelle dich jetzt beide nachher so hin, dass ich dann ewig nur die Spitzen beobachte. Oben in der Spitze habe ich eine Vorrichtung, da kann ich während der Dunkelheit, konnte ich da ein sogenanntes Knicklicht montieren. Das heißt, ein Licht, das in der Dunkelheit leuchtet, bräuchte ich jetzt über Tag nicht. Also ich beobachte die Spitze, wenn die Spitze wackelt, kommt ein Fisch. Dann bereite ich die zweite Rolle vor und die bespule ich nicht mit einer monofilen Schnur. Die ist mit einer geflochtenen Schnur bespult. Die ist wesentlich dünner. Die hat den Vorteil, das ist jetzt eine 0,17. Die kann ich gut werfen, die reißt die auch nicht ab. Manche nehmen auch eine 20er oder eine dünnere. Dann müsste ich aber wieder eine Schlagschnur vorbinden. Hier habe ich jetzt auch keine Schlagschnur vor, sondern nur diese dünne geflochtene Schnur. Dadurch habe ich auch keinen Knoten in der Schnur und kann die rausfeuern. Und diese dünnen Schnüre haben natürlich den Vorteil, dass die etwas weiter fliegen. Und dadurch, dass die jetzt praktisch, die sind ja aus Fasern gedreht, haben die keine Dehnung. Nicht? Gerade bei vorsichtigen Bissen, wenn da jetzt eine Scholle beißt, die haben oft die Angewohnheit, die saugen nur den Köder ein und bleiben dann liegen und maulen, sagen wir, dass man die Bisse dann nicht sieht. Ich drehe hier auch die Bremse richtig schön fest zu, dass auf keinen Fall die Schnur durchrutschen kann. Ziehe die Schnur jetzt durch, teste einmal, ist alles schön fest, montiere meine Rolle an meiner Rute. Auch da muss man darauf achten, dass die Rolle immer schön fest sitzt, dass nichts wackelt und nichts jackelt. Ziehe die Schnur jetzt durch sämtliche Ringe. Da muss man auch immer schön drauf achten, dass man auch gerade die Ringe richtig trifft. Ich habe auch schon mal gehabt, dass man im Eifer des Gefechts daneben schleicht, dann fliegt die Schnur gleich beim ersten Wurf weg. Also immer schön durch alle Ringe ziehen. Und wie gesagt, ich habe auch unterschiedliche Vorfächer. Wie gesagt, das sind teils handelsübliche Vorfächer, die man alle kaufen kann. Aber ich nutze nach wie vor alles nur selbstgeknotete Vorfächer, die ich selber gemacht habe. Und ich würde jetzt an dieser Hute montiere ich jetzt ein Vorfach mit einem Einzelhaken. Das heißt, mit einem Einhaken unten lang. Ich habe hier so kleine Taschen, in denen ich meine Vorfächer aufbewahre. Habe ich die von draußen beschrieben, damit ich immer weiß, was ich habe. Und wenn ich mit einem Haken unten lang fische, komme ich noch ein kleines Stückchen weiter. Und da gibt es auch verschiedene Montagen. Aber ich nehme jetzt hier einfach einen eingehaken. Nehme das jetzt aus meiner Tasche raus. Dann hatte ich da noch ein paar Ersatzvorfächer mit großen Auftriebsperlen. Das Problem ist nämlich, da das Wasser noch relativ warm ist, können wir davon ausgehen, dass hier noch sehr viele Strandkrabben, Krebse unterwegs sind. Und die fressen uns immer die Köder ab. Und da kann man versuchen zu behindern, indem man größere Auftriebsperlen hat, sodass der Haken dann auftreiben kann. Wie gesagt, jetzt habe ich hier unten einen Karabiner oder einen Clip. Ich fische immer mit so einem kleinen Clip. Der hat den Vorteil, ich kann auch während der Dunkelheit sehr schnell mein Blei montieren. Hänge da jetzt mein Blei ran. Da wir nicht so viel Wind haben, variiere ich zwischen 120 und 150 Gramm Bleigewicht. Das hänge ich jetzt hier einfach unten ein. Dann fädel ich wieder meine beiden Würmer auf meinen Haken. Achte immer darauf, dass ich die relativ sauber auffädel. Den ersten Haken schiebe ich immer auf die Schnur. Und dann kommt der zweite Haken davor. Damit jetzt diese Lockperlen mir nicht hochschwimmen bis an die Schnur, werden die immer mit Hilfe eines Gummistoppers oder Fadenstoppers, da gibt es verschiedene Methoden, gestoppt, sodass der Köder die Perle nie hier über die Schnur schwimmen kann. Dann habe ich auch diesen Haken eingeklippt. War der natürlich nicht vor Heinz. Dann neigt er dazu, mit Ella Becker Rundwürfen hier vielleicht auch wieder in meiner Spur zu stehen. Heinz, hast du gerade ausgeworfen?
Ja, gerade.
Oh, alles gut. Da musst du immer darauf achten beim Werfen. In diesem Fall hat sich meine Schnur hinter meinem Knicklicht an der Spitze vertüdert, weil die nicht stramm war. Das muss man immer schön, wenn man merkt, dass die Schnur nicht schön langsam durch die Ringe läuft, dann muss man das eben frei machen, dann nochmal gucken. Alles super. So auch habe ich hier so ungefähr unter der Spitze 1,20 bis 1,50 Meter die Schnur. Lege ich den Bügel um, kontrolliere nochmal die Bremse, ob die zu ist. Und ziehe dann hier, lege die Rute auch wieder schön hinter mir ab. Manche legen die so noch um 45 Grad. Ich lege die einfach hinten ab. Dann wieder mit gestreckten Arm, mit gestreckten Arm kräftig durchziehen und rausfeuern. Das liegt ein Stück weiter. Die ist genau auf der Sandbank gelandet. Ich ziehe die aber nachher mal ein Stück zurück. Also es bringt schon was. Die geflochtene Schnur hat den Vorteil, wenn die schön dünn ist, dass die etwas weiter fliegt als die monophile Schnur. Jetzt ziehe ich die Schnur ein bisschen stramm. Das ist immer so ein Schnurbogen. Und dann stelle ich beide Ruten so schön nebeneinander, dass ich beide Spitzen nebeneinander habe. Und dann setze ich mich auf meine Sitzkippe und warte der Dinge, die da passieren werden. Mir auch noch ein Ersatzvorfach schon fertig machen, falls die Krebse da sind und die Würmer schnell abfressen, dass man dann schneller reagieren kann. Aber also in der Regel lasse ich so nach 10 Minuten, Viertelstunde liegen. Ich drehe dann auch mal so einen Zupf mal ein bisschen in der Schnur, ob da ein bisschen noch Druck drauf ist, damit sich das schön überträgt. Dieses Brandungsangeln, früher haben wir ja gezielt während der Brandung auf Dorsche geangelt. Und eigentlich heißt Brandungsangeln, die Brandung soll die Nahrung über Tag freispülen und die Fische kommen dann und sammeln die weg. Früher, als wir noch viele Dorsche hatten und auch Dorsche angeln durften, war natürlich die beste Zeit immer die Dämmerungsphase, wenn die Dorsche sich dann über die Sandbank getraut haben und haben hier in der ersten Rinne versucht, ihre Nahrung zu finden. Und da haben wir natürlich richtige Sternstunden erlebt. Und das ist ein wunderbares Hobby. Man ist so frei hier in der Natur und hat seine Ruten rausgebracht. Ich setze mich jetzt gleich auf meine Sitzkippe, beobachte meine Spitzen, beobachte die Natur, genieße diese schöne Meeresluft und wenn er einen Fisch beißt, das ist natürlich wie ein Elektroschock. Ne? Wenn die Spitze richtig wackelt, bei diesen Plattfischen, die hauen natürlich nicht so rein wie früher die Dorsche. Und ganz früher haben wir auch immer in der Brandung, wenn wir dickes Wasser hatten, also ich wohne drüben in Schleswig-Holstein an der Ostseeküste und wenn wir dann richtig Ostwind hatten und das Wasser war richtig trübe, dann hatte jeder von uns schon immer einen Sandwurm, also diese Tausendfüßler im Vorrat und dann haben wir gezielt auf Aal geangelt. Das war so eine Freude. Also die Aale haben wir teilweise 15 bis 20 Meter hinter der Kante, also am Flugsaum gefangen und richtig große. Aber die Aale dürfen wir auch nicht mehr fangen. Also wir dürfen natürlich jetzt in der Ostsee die Meerverlationszeit. Dorsch ist, darf nicht gefangen werden. Und Aal hat auch mittlerweile in der Ostsee und in der Nordsee und in den Meeresgewässern Schonzeiten. Also uns bleiben jetzt eigentlich nur noch Plattfische. Es kann auch mal ein Wittling beißen, nachher während der Dämmerung. Auch das ist alles möglich. Also das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Also wir unterscheiden hier an der Küste natürlich drei Plattfischarten. Früher war die Flunder dominierend. Also die Flunder, die erkannt man da dran, die ist richtig grau auf dem Rücken. Früher hatte man auch mal Goldputt gesagt, weil die auch ein bisschen rote Punkte hat. Man hat die oft mit der Scholle verwechselt. Kann man eigentlich nicht verwechseln. Die Scholle hat rote Punkte und ist auf dem Rücken richtig glatt. Die hat nur kleine Schuppen, also hat keine Höcker und keine Pickel drauf. Das ist in der Regel eine Scholle. Die Flunder ist sehr rau auf dem Rücken, das kann man gleich erkennen. Ist meistens auch sehr dickfleischig um diese Jahreszeit. Und dann noch alternativ die Klische. Die Klische hat auch nur feine Schuppen und die erkennt man darin. Die hat eher die Form einer Seezunge und ist fast durchsichtig. Ne? Also die sind in der Regel sehr dünn, haben aber sehr wohlschmeckendes weißes Fleisch. Also ist jetzt mittlerweile auch sehr begehrt in der Küche. Also, und komischerweise, seitdem unsere Dorschbestände zusammengebrochen sind, fangen wir jetzt mehr Schollen als Flundern. Früher haben wir, war die Flunder eben dominant, haben wir überall Flundern gefangen. Aber jetzt kommen sehr viel Plattfische vor, also Schollen. Und die Scholle ist natürlich die Krönung in der Küche.
Ja, beide Würmer weg. Ich habe jetzt mal versucht, an meiner Brandungsroute zwei Tauwürmer anzumachen. Mal sehen, ob die länger halten.
Das ist natürlich das Problem, dass wir jetzt, wenn da so viele Krebse sind im Hellen, dass die dann hier uns den Köder klauen.
Wo hast du ungefähr hingeworfen? Wie weit raus?
Diese habe ich genau vor an die Kante zur Sandbank und die zweite habe ich ein Stück draufgeschmissen. Da habe ich eine geflochtene Schnur drauf und nur einen Haken. Da kommt man natürlich ein Ende weiter mit.
Ja. Aber Wattwurm ist schon der Top-Köder Nummer 1.
Ne? Wenn ich zum Brandungsangeln gehe, hätte keine Wattwürmer oder alternativ Seeringelwürmer, da würde ich gar nicht losgehen.
Ja, Seeringelwürmer?
Nö, bei mir Würmer sind noch alle drauf. Super. Ja. Ich stecke jetzt mal neu nach.
Wir haben ja mal an einer Seebrücke geangelt, in Zings, ne? Fischtiet. Da haben wir ja mit Fischfetzen, die haben gut funktioniert. Ne? Also Heringsfetzen beispielsweise. Kann man auch mal Makrelenfetzen, kann man auch nehmen. Ne?
Ja, also.
Was hältst du denn von Tauwürmern hier?
Ja, gerade hier, weißt du, je weiter östlich man kommt, desto mehr ausgesüßt ist ja die Ostsee.
Ja.
Also Tauwurm ist auch noch eine Alternative. Also es geht.
Hier ja auch was reingespült wird von den Äckern und so. Also das heißt, dass mal Würmer, wenn es stark regnet, so reingespült werden hier vorne in die Ostsee, ist durchaus wahrscheinlich. Und gerade im flachen Uferbereich, jetzt ist es ein bisschen aufgewühlt hier, da kommen ja die Plattfische auch rein. Scholle, Flunder, Klische, Steinbutt wird auch gelegentlich mal gefangen. Ne? Du warst ja in diesem Jahr einige Male los. Wie ist die Situation zurzeit?
Also es war so, Heinz, guck mal, wir sind ja früher eigentlich zum Brandungsangeln gegangen, nur um Dorsche zu fangen, in erster Linie.
Ja.
Und hatten Plattfische immer als Beifang. Und der Dorsch war absolut unser Zielfisch Nummer 1. Und deswegen sind wir ja eigentlich auch nur losgegangen, wenn wir Brandung hatten. Und das eigentlich auch nur in die Dämmerung. Ne? Denn die Dorsche kommen ja während der Dämmerung, in der Dunkelheit wagen die sich ja hier ins Ufer nahe, ins Flache und haben da ihre Nahrung aufgesammelt.
Ja.
Seitdem es keine Dorsche oder kaum noch Dorsche gibt und wir auch nicht auf Dorsch angeln dürfen, ist der Plattfischbestand explodiert. Früher war unser Brotfisch die Flunder, gefolgt von der Klische und der Scholle.
Ja.
Hat sich total verkehrt. Wodurch auch immer. Die Scholle ist ja eigentlich sonst tiefer lebend, also liegt mehr im tieferen Wasser.
Ja.
Aber dadurch, dass es keine Dorsche mehr gibt, fangen wir jetzt auch vermehrt Schollen beim Brandungsangeln.
Ja, man kann ja nicht verhindern, dass auch mal ein Dorsch anbeißt. Den muss man dann halt wieder schon wieder zurücksetzen. Und hier in Mecklenburg-Vorpommern ist es ja auch so, dass zurzeit die Meerforellen Schonzeit haben. In Schleswig-Holstein ist es ja nicht so. Auch die müssten wir wieder schon zurücksetzen. Das geht ja erst am 15. Dezember wieder los. Da ist die Schonzeit zu Ende. Und dann kann man auch wieder an der Küste hier angeln. Ich werde gleich mal, ich habe ein Thermometer dabei, ich werde gleich mal Wassertemperatur mal messen. Was schätzt du, was hat die Wasser?
Wasser hat bestimmt noch 14, 15 Grad.
14, 15 Grad, das ist sehr warm. Noch,
ich ne? auch,
ja.
Darum sind die Krebse auch noch so aktiv. Aber Heinz, ich muss erstmal die Rute ins Wasser bringen.
Ja,
der Köder fängt ja nur, wenn er im Wasser ist. Ne?
Das stimmt. Horst, du warst doch mal Vize-Weltmeister im Brandungsangeln, ne?
Jo.
Wie lange ist das her?
Ewig, Heinz.
In Gibraltar, ne?
Ja. Also ich habe das Brandungsangeln geliebt, Heinz.
Ja.
Also ich wirklich, war auch sehr erfolgreich.
Wie weit wirft man so mit der Brandungsuche?
Also die Experten, je nachdem, Heinz, was du, ich sag ja, also zwei Haken, bestückt mit vier Würmern, ein paar Perlen drauf und sowas angelt, werft ein guter Brandungsangler um die 100 Meter.
100 Meter, okay. Ja.
Es gibt Experten, die werfen vielleicht auch 120 Meter. Das Gros liegt so bei 80 Meter. Mhm.
Wir kriegen ja hin und wieder mal Zuschauerpost, auch auf unserer Facebook-Seite oder auch Kommentare auf dem NDR-YouTube-Channel, auf unserer Playlist von Route raus. Und wir haben hier vor langer Zeit mal einen ganz lieben Brief bekommen von Wolfgang Siebke aus Baden-Baden. Und Wolfgang schreibt, lieber Heinz Galling, immer wieder verfolge ich als alter Norddeutscher und ehemaliger NDR-Mitarbeiter deine Sendereihe. Nachdem mir kürzlich zum x-ten Mal die Wilhelmshaven-Sendung mir die angesehen habe und mich köstlich über den Haken-Disput mit Horst Hennings amüsiert habe, bin ich auf die Idee gekommen, dir ein paar Corona-Arbeiten zuzuschicken. Die Haken sind selbst gebunden und die Bleie auch. Bleie hat er auch mitgeschickt. Anfang des Jahres hatte ich Gelegenheit, mit Horst in dem hiesigen Angelladen zu plaudern. Dabei wanderten auch zwei Rute-Raus-Bücher. Guck mal hier, Horst. Und der hat uns Vorfächer selbst gemacht, aber nur Einzelhaken, Butthaken. Also das ist ja der klassische Butthaken, ist ja
Aberdeen-Form.
Ein Aberdeen-Form, also langschenklig. Der ist ungefähr so 3-4 cm lang, 4 cm ungefähr. Und der hat jetzt Einzelhaken, hat er selbst gemacht, du. Einzelhaken. Ja. Was sagst du dazu? Du bindest ja auch alle Haken selbst. Ne?
Du wirst bei mir keinen gekauften Haken finden. Also alle Vorfächer, die ich hier mit habe und selbst gebunden habe, die habe ich selbst geknotet. Und habe da auch Vertrauen zu. Aber man kann die natürlich auch käuflicher werden, ist kein Problem. Ja, also es gibt heute wirklich tolle Vorfächer, die die Industrie fertigt. Aber ich selber binde meine selber. Und das ist eine schöne Winterarbeit, da kann man es wirklich gut machen.
Ja. Hier, der Wolfgang Siebke schreibt auch noch als letzten Satz: Dir und Horst wünsche ich weiterhin viel Petri-Heil und mögen euch die Ideen für weitere Sendungen nicht ausgehen. Ich vermisse so manches Mal die Angelei auf Dorsch und Plattfisch. Dorsch hat sich ja erledigt bei uns, aber Plattfisch sind wir jetzt gerade dabei. Und hier kreischen die Möwen im Hintergrund am steilen Ufer.
Gänse müssen da kommen.
Was ist das?
Gänse.
Gänse oder sind das?
Ja. Das sind Gänse.
Sind das Gänse?
Ja. Heinz, also ich meine, du hast ja eine Kräuter-App und alles Mögliche. Aber der Vogel, keine,
es gibt auch eine Vogelstimmen-App, gibt es auch.
Ne? Ja. Nee, das ist eindeutig Gänse.
Eindeutig Gänse, ja. Kennst du eigentlich einen Satz mit Gänsefleisch?
Nee.
Gänsefleisch mal den Koffer aufmachen.
Was soll ich aufmachen?
Gänsefleisch mal den Koffer aufmachen.
Ach, können Sie mal.
Ein Satz mit Gänsefleisch. Ja. So, dann werde ich mal wieder mit meiner aktiven Rute ein bisschen angeln. Meinst du denn, dass die eventuell auf der Sandbank da rumlungern oder davor oder am Rand?
Also ich würde denken, davor. Weißt du? Hier vorne ist ja auch trübes Wasser. Vielleicht sollte man einmal den Rand nicht ganz so weit werfen mit der Wanderungsroute. Also auf der Sandbank selber, Heinz, du siehst ja, da ist ein Stein. Ich weiß natürlich nicht, wie groß der ist. Aber da haben wir ja, guck mal, als ich hier nach Meerforellen geangelt habe, sind wir ja bei diesen Bedingungen auf die zweite Sandbank, auf die Sandbank gelaufen und haben von da aus ins Tiefe geworfen, um Meerforellen zu fangen.
Ja. Wenn du jetzt hier die Rutenspitzen beobachtest, woran erkennst du ein Biss? Ruckt das kurz an der Spitze oder rubbelt das oder wie?
Natürlich.
Rubbelt?
Ja, ja. Nein, nein. Also manche, also wenn dann eine richtig schöne Scholle oder so beißt, die ziehen die auch schon mal richtig die Rute krumm. Aber normalerweise wackelt die Spitze dann. Oder man könnte auch bei diesen Bedingungen kann man auch noch einen Bissanzeiger einhängen. Weißt du, guck mal, du kannst ja hier, um nicht da Genickstarre zu kriegen, hängt man dann hier über einen Bissanzeiger rein, weißt du, und die zeigt dann, ob da Biss ist oder nicht.
Wir haben ja jetzt viel über die Köder geredet. Hier Karl Detmar, hier Referent vom Deutschen Angelfischerverband fürs Meeresfischen, hat ja gesagt, man kann auch hier, wenn man guckt, so einen Cocktail machen aus Muscheln beispielsweise oder Krebsen. Ne?
Ja.
Geht auch. Bloß wie kriegt man den an den Haken ran? Muss man den kurz einfrieren?
Nein,
vorher?
Du kennst doch, nein. Hier, mein Zaubergummi.
Dein
Bildkarten.
Bildkarten, Schlubbergummi.
Ja.
Damit bindet man das an.
Also wenn du jetzt unterschiedliche Köder hast, der Wurm.
Hier, wir haben ja zum Beispiel hier unten im flachen Wasser, ich bück mich mal, haben wir ja zum Beispiel, die ist sogar.
Eine Miesmuschel.
Die ist sogar noch, die ist sogar noch zu. Da könnte man zum Beispiel das Miesmuschelfleisch, guck mal hier aus. Da haben wir Miesmuschelfleisch jetzt. Könnten wir das so ranmachen mit Bilkartin?
Mit Bilkartin, ja. Also normalerweise, Heinz, wenn man mit Muschelfleisch fischt, dann hat man Salz dabei. Dann werden diese Muscheln, was so auf Salz gelegt, Salz entzieht den Köder ein bisschen Feuchtigkeit, dann wird das Ganze ein bisschen fester, dann kriegst du das besser an Haken fest. Ne? Mhm. Aber man kann natürlich jetzt auf dem Haken mit dem Bilkartin, das ist natürlich ein bisschen wenig, dann müssen zwei, drei Muscheln.
Ja.
Und guck mal, ich sage ja, der Köder wirkt ja nicht durch seine Form, der wirkt nur durch seinen Duft.
Ja, ja.
Nicht? Und deswegen.
Oh, das riecht ja auch stark. Du. Man riecht ja schon.
Gerade in der kalten Jahreszeit, Heinz. Ne? Ich habe ja mal einige große Brandungsangeln gewonnen. Und ich erinnere mich, was wir oben in Wiedesand an der Nordseeküste, da gibt es immer Brandungsangeln. Und da habe ich mit Heringsfetzen relativ gut gefangen.
Ja.
Habe das aber nicht erzählt.
Ach so.
Weißt du, wenn ich gefragt wurde, ob ich was hatte, habe ich immer Nein gesagt.
Ja.
Und hab dann nachher am Ende der Veranstaltung habe ich dann gewonnen. Ja. Rein mit Heringsfetzen. Aber das funktioniert eigentlich besser während der kalten Jahreszeit. Und wir haben jetzt in letzter Zeit sehr gute Erfolge gehabt, vom Boot aus allerdings, aus Plattfische, mit Nordseegarnelen. Mit diesen gekochten Nordseegarnelen. Hat auch wunderbar geklappt.
Ja, also ich habe auch Garnelen dabei übrigens.
Ja. Ja, Heinz, experimentierfreudig bist du ja. Ne? Probier alles mal aus. Ne? Also, wenn du, falls du kein BKT mit hast, ich stelle dir gerne mal zur Verfügung.
Okay, gut. Wie heißt dieses andere mal noch? Dieses kennst du Surimi?
Ja, das ist ja Fischabfall.
Ja, aber Surimi-Sticks, diese Dinger, die kann man auch ranmachen.
Ja, ja, man kann alles. Ne? Aber wie gesagt.
Kann alles.
Also ich würde nicht mit Surimi-Sticks und mit ähnlichen Kram, wenn ich keine Wattwürmer habe, keine Seeringelwürmer.
Du kannst sie gerne essen, ich habe die dabei.
Nee, Surimi esse ich nicht.
Surimi?
Nee.
Wieso denn
das? Ach, weißt du nicht, wie das hergestellt wird?
Ja, das ist so Fischabfälle, ne? So Reste, ne?
Ja. Das wird gemanscht und zusammengepresst.
Ja.
Das ist ähnlich wie vegetarische Schnitzel, würde ich auch nie essen. Ja. Ne?
Eben ging auch meine Route Richtung ein bisschen runter.
Ja, ja. Wellenschlag, ne?
Wellenschlag. So, ich werde mal Temperatur messen, Horst.
Mach das eins. Da war was.
Was ist, Horst?
Ja, jetzt ist wieder weg.
Was?
Da war. Ich hatte dran. Richtig auf einmal harten Widerstand. Ja. Als wenn da was draufgebissen hatte.
Hier kann ja auch eine Aalmutter beißen zum Beispiel.
Alles, ja, dann würde man ein bisschen kürzer werfen. Aber wie gesagt, die Krebse sind nicht ganz so doll, es ist immer noch ein bisschen Köder am Haken.
Aber du machst jetzt noch einen Köder noch mal.
Ja, mache ich immer, ja.
Brandungsangeln, so wie wir es hier machen, ist ja eine Methode, um Plattfische zu fangen. Aber es gibt, man kann die natürlich auch vom Kutter aus angeln. Ne?
Ja, nachdem die Dorschbestände ja praktisch zusammengebrochen sind und wir keine Dorsche mehr fangen, ist ja auch dieses große Kuttersterben eingesetzt.
Ja. Ne?
Und es gibt jetzt einige wenige Kutter, die überlebt haben, weil sie sich auf Plattfisch spezialisiert. Aha. Und auch das ist eine sehr erfolgreiche Methode. Ich mache ja auch zum Beispiel mal so ein Plattfisch-Seminar, wo Leute kommen, die sich dafür interessieren. Und das Angeln vom Boot ist ja wesentlich einfacher.
Ja.
Du hast da, brauchst ja nicht so lange Routen, du hast normale Routen, entweder deine alten Pilkruten, noch besser sind so ein bisschen sensible Routen mit der weichen Spitze und du musst da nicht werfen.
Ach so. Ne? Wo aber fahren die denn hin? Die fahren ja nicht unter Land, ne? Die fahren raus irgendwie auf Sandbänke.
Die fahren raus, aber auf Sandbänke, was so zwischen 6 und 12 Meter Wassertiefe, aber auf reine Sandbänke. Und da kommt es irgendwie drauf an, Heinz, der Plattfisch macht das nicht, wenn er zu schnell treibt. Ne? Guck mal, und da kommt immer, weißt du, dieser Buttlöffel, auf den du dir ja aushörst, mit dem du da angelst, weißt du, da reicht er oft nicht aus. Also diese Buttlöffel haben in der Regel ja ein Gewicht zwischen 60, 80 oder maximal 100 Gramm.
Ja.
Wenn du aber auf so einem großen Kutter bist und der eine schnelle Drift hat, ne, dann kommst du mit deinem Buttlöffel nicht tief genug, weil das Schiff ja zu schnell treibt.
Ja.
Und deswegen musst du da ein schwereres Gewicht haben. Und ich setze da zum Beispiel meine alten Pilger, die ich ja nicht mehr nutzen darf, rein als Gewicht. Ne. Aber sonst ist die Angelmethode einfacher. Du hast ja immer eine, das Schiff treibt ja, eine Seite, wo du vom Köder wegtreibst oder einmal, wo du zutreibst. Weißt du? Und dann lässt du nur runter zum Grund. Und das A und O ist bei dieser Angelei vom Schiff, dass dein Köder am Grund ist.
Mhm.
Ne. Da musst du auch mal Schnur zugeben. Ne. Und deswegen.
Und auch mit Wattwurm dann, oder?
Ja, Wattwurm ist der Top-Köder generell. Ne?
Ja. Fangen die da auch mit anderen Ködern da, vom Kutter aus?
Ja,
oder?
Also die Fischdichte, die fahren natürlich auf Bänke, wo dann auch wirklich Sandbutt sind. Weißt du, da, wie gesagt, die haben es schon ausprobiert mit Nordseegarnelen, geht sehr gut. Dann gibt es ja so künstliche Köder, die den Wattwurm ersetzen sollen.
Ja. Die Doppelgänger.
Ja, aber die.
Da ist ein Qualfick dran, ne? Dieses komische Zeug da.
Ehrlich, aber die wirken eigentlich mehr durch ihre Bewegung.
Ja.
Nee, durch den Durst. Also
ja, was hältst du davon? Ach ja, genau, da gibt es ja diese Creature Baits, sagt man ja, also diese künstlichen Garnelen auch, die Gummifisch-Garnelen, die man auch fischt auf Plattfisch. Kann auch passieren, ne?
Wie gesagt, aber Heinz, dann immer nur durch die Bewegung. Da gibt es heute ja so die verschiedensten Duftstoffe, die du da raufschmieren kannst oder sowas alles. Aber es gibt eben noch nichts, was den Wattwurm ersetzt hat. Nicht? Also der Köder, der Top-Köder ist und bleibt der Wattwurm. Nicht? Und das
es gibt ja sogar welche, die mit Fliege sogar auf Plattfisch fangen. Ne? Also Garnelen. Also
ja, künstliche Garnelen, alles gibt das. Gibt Heinz, es gibt da einmal den Buttlöffel, dann gibt das ein Flunderwunder, dann gibt das die Buttscheibe. Also ich meine, dadurch, dass die Leute eben keine Dorsche mehr kommen, gibt es jetzt immer neue Kreationen, neue Köder, mit denen die Leute angeln. Wichtig ist einfach, dass der Köder am Grund ist, und wie er bei uns der Wattwurm eben wirkt durch seinen Duft, dass er die Nahrung aufnehmen. Nicht?
Gulp,
und bei dem anderen eben
Gulp
gibt es, so künstlich. Da haben Leute sogar eine eidesstattliche Versicherung abgegeben, dass das besser fangen soll als ein Wattwurm, was einfach nicht stimmt.
So, also wir angeln noch eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, dann machen wir Feierabend. Ich habe noch einen Termin heute Abend. Ich habe noch eine Yoga-Gruppe heute Abend. Tatsächlich.
So. Ist die Yoga-Gruppe dir wichtiger, als die Blottflasche zu fangen?
Aber wir können auch mal reden über Zubereitung. Mit André Domke zum Beispiel haben wir Flunderfilet à la Strindberg. Also Flunder Jetzt sind sie ja schön fett, ne? Jetzt im Herbst, im Winter sind sie ja richtig schön, haben die was auf den Rippen. Aber man kann die auch, wir haben auf Hiddensee, haben wir die geräuchert sogar, ne?
Also Heinz, das ist ja, guck mal, wir fangen ja jetzt also in der Regel mehr Schollen als Flundern oder Klischen. Ja. Die Scholle ist der begehrtere Plattfisch bei den anderen. Ne? Ganz wichtig ist, dass jeder, der Plattfische angelt, ne, weiß, wie die zubereitet. Und das A und O ist, er muss eine Schere haben. Ich habe extra, was du da brauchst, eine richtig stabile Haushaltsschere, ja, die erleichtert dir das Arbeiten. Und ganz vorsichtig, Leute, dass diese typische Methode ist ja, ja, was du über dem Kopf einschneiden im Genick, bis auf die Mittelgräte durchschneiden, ja, dann runterbrechen und dann ziehst du mit einem Zug die Eingeweide ganz weg. Ja. Deswegen aber müsste man höllisch aufpassen, wir haben ja einen Dorn vorne, ja, der Plattfisch, weißt du, und der kann zu schmerzhaften Verletzungen führen. Deswegen den immer mit der Schere einfach mal abschneiden. Ne? Ja. Und dann kannst du mit der Schere schön den Flossensaum abschneiden. Oder du schneidest komplett die sogenannten Spukgräten.
Spukgräten?
Ja, du guckst, den Flossensaum schneidest du hier ab, ja, wenn du eine Scholle machst.
Ach so, die hier an der Seite hängen da.
Ja, an der Seite, was man mal so.
Ja, ja, die Spuk.
Und, ja, 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 ja. Und die nennt man Spukgräten, aber die kannst, ja, du auch gleich mit wegschneiden. Und, ja, bei uns gibt es ein Restaurant, da heißt das Sandschollensatt. Da kannst du dich an Schollen satt essen.
Oh.
Ne?
Und da sind, vorbei.
Und da sind komplett die ganzen Gräten, auch die Spukgräte, weggeschnitten. Ja. Da hast du nur die Mittelgräte.
Die Spukgräten.
Ja.
Die Spukgräten.
Ja. Die sind weg, weißt du, und dann kannst du das Fleisch schön mit der Gabel hochheben und, ja, kannst die dann genießen.
Ja. Und wir genießen hier den schönen Angeln Nachmittag. Normalerweise Brandungsangeln geht man ja erst am späten Nachmittag los und angelt bis in die Dunkelheit rein.
In die Dämmerung,
kann, in die Dämmerung
rein. Man kann jetzt mal Glück haben, dass du einem genau vors Maul wärst, Heinz. Aber, ja, weil wir haben auch hier fallenden Wasserstand. Ja. Normalerweise ist der Wasserstand bis da.
Ja. Ja,
also wir haben da was, und dann sind die Sandbänke hier vor uns gelagert. Also das sind optimal, aber jeder Angler hat eine Ausrede, wenn er keine Fische fängt.
Genau.
Aber jetzt Herbstzeit, Brandungsangelzeit, Heinz, da. Weil so, und das, ich liebe das. Der Wind von vorne, das Rusige, weißt du, wenn du da am Wasser stehst, weißt du, und dann die Rutenspitzen wackeln, das ist doch Brandungsangeln, weißt du, und dann hast du oben da Knicklichter drin, die leuchten in der Dunkelheit, weißt du, das ist ein Hammer, ne?
Wind ob der Kant, Fisch in der Hand, sagen sie, ne?
Genau.
So, ich hole jetzt mal raus, Horst, und du kannst dir noch mal überlegen, was dein Lieblingsköder ist, aber das weiß ich ja, ne?
Da gibt es nichts zu überlegen.
Da gibt es nichts, ne, zu überlegen. Oder willst du dir, guck mal hier, Miesmuschel ist noch geschlossen.
Heinz, was du mit deinen ganzen.
Jetzt ist auch Miesmuschelzeit übrigens. Ne?
Wie hast du das eigentlich festgekriegt, dieses künstliche Fischzeug? Hast du auch schon mit geangelt? Suriname, ja, oder Suri. Ach,
das hole ich dir jetzt noch mal her. Das kriegt man, das ist doch fest.
Ja?
Ja, ja.
Ja, hast du schon mit geangelt oder was?
Nee, hab ich noch nicht.
Wozu hast du das da mitgenommen?
Ja, wir kriegen heute Abend meine Yoga-Frau zu essen. Ich sage aber nicht, dass das schon 3 Tage in meiner Sitzkiepe lag.
Ich würde bei dir nicht essen. Hier kommt Fisch.
Was?
Fisch?
Oh, da gibt es ja doch noch Fisch zu essen. Du. Na, was ist das? Ein Krebs?
Ja, ne, kein Fisch. Aber einer, der jetzt die Krabben abfrisst.
Oh, eine Strandkrabbe, du.
Ich hätte jetzt gedacht, ich hätte eine Scholle, weißt du, da ist eine dicke, fette Strandkrabbe, die dann unseren Würmer auffrisst, weißt du.
Aber jetzt wissen wir, kennen wir die Übeltäter wenigstens, ne? Ja. Die kann man ja auch essen, ne?
Ja, wunderbar, weißt du.
Ja? Mhm. Schöne Krabbensuppe.
Ja. Mach ab, Heinz.
Ja, mach.
Schade, ne?
Ja, schade. Fühlt sich so an. Ich kontrolliere auch mal meine Angeln jetzt. So aus. Du hast ja immer Hunger, ne? Willst du nicht so ein paar Garnelen? Kannst du auch essen?
Nee.
Kann man auch mit essen, kann man auch mitfangen, ne?
Kann man auch mitfangen. Also ich habe mit diesen Garnelen habe ich schon Plattfische gefangen.
Ja.
Das geht. Mhm. Man kann dieses Fleisch fest draufsetzen auf dem Haken.
Ja.
Und gerade wenn man in Norwegen ist, da kann man also wirklich als Ersatzköder die einsetzen.
Und dann habe ich ja mal ein Spezial, ne? Hier, Surimi-Sticks, ne? Rapsöl, Zucker, Surimi-Sticks können Spuren von Weichteilen, Weichtieren enthalten. Weichtieren enthalten. Also kann auch Krebs drin sein. Seele, Alaska Seelachs. Dieses Produkt wird aus Alaska Seelachs,
ja,
und pazifischen Seehecht hergestellt.
Und
das ist interessant.
Und den blauen Wittling. Ich habe mal eine Reportage gesehen, wie das Zeug hergestellt wird. Da fangen sie in großen Stückzahlen diesen blauen Wittling.
Ja.
Der ist ja, wird ja nicht zu groß, was, die werden filetiert und aus dem Filet pressen sie dann dieses Zeug.
Also es gibt ja nichts, was es nicht gibt. Es gibt viele verschiedene Köder, haben wir ja gesagt, mit denen man angeln kann auf Plattfisch. Wir angeln jetzt ja hier in der Brandung, an der Küste, am Steilufer hier. Man kann natürlich auch von den Seebrücken aus angeln. Ja. Muss man sich mal erkundigen, wann man da angeln darf. Manchmal gibt es bestimmte Zeiten. Da gibt es ja viele Seebrücken, gerade in Mecklenburg-Vorpommern. Haben wir auch schon gut gefangen.
Absolut.
Ne?
Die Seebrücken sind ein absoluter Bringer, weißt du?
Der Vorteil ist, man kommt da auch in tiefes Wasser rein. Und, oder zum Beispiel, wir haben ja auch in Travemünde auf dem Priwall an der Trave geangelt. Da kommt man auch in tiefes Wasser rein. Ist auch eine Möglichkeit. Ne? Oder wie du gesagt hast, vom Kutter aus. Ja. Ne? Genau, also es gibt die verschiedensten Möglichkeiten. Und was ist deine Lieblingsmöglichkeit? Brandung, ne?
Ja, Brandungsangeln.
Ja. Aber du würdest jetzt, wenn du jetzt um diese Jahreszeit, also im Herbst, losgehen würdest, würdest du doch am späten Nachmittag losgehen.
Am späten Nachmittag. Ja. Ja, also, dass man in der Dämmerung, also vor der Dämmerung aufgebaut hat und dass man in die Dämmerung reinangelt. Ne? Ja. Oder man hat natürlich richtig Brandung, Heinz, dass der Wind von vorne kommt, dann kann man das natürlich auch bei so einem sonnigen Tag wie heute machen. Ja. Ja. Aber normalerweise, also Brandungsangeln findet in der Dunkelheit oder in der Dämmerung statt.
So, Horst, wir haben ja viel über Köder gesprochen, machen wir zum Schluss, jetzt fallen mir hier die Garnelen runter, nochmal unser beliebtes Spiel, das Köder-Dalli-Dalli. Also Horst, alle Plattfischköder, die dir einfallen, ab jetzt Dalli-Dalli.
Stadtwurm, Tauwurm, Seeringelwurm, Krebsfleisch, Muschelfleisch, Fischfetzen, künstliche Würmer, künstliches Aroma.
Stopp, also ich würde sagen, ach, das war, ich würde sagen, Sie sind der Meinung, das war spitze. Du, sehr gut, Horst. 8 Punkte. Oh, mir fallen die Garnelen runter.
Lass die doch liegen, die fressen, oder willst du die noch essen?
Das weiß ich nicht. Riechen tun sie noch gut, aber die Möwen holen sich die auf.
Ja,
ne?
Wann hast du die denn
ich habe damit ja Testangeln gemacht am Wochenende, da habe ich auch nichts gefangen.
Und so lange hast du die aber schon liegen?
In der Sitzkühe. Ja, es war ja kalt im Auto. Ne?
Ja, ja. Früher, oder lass du dir schmecken, Heinz.
Nö. So, Horst, wir holen jetzt noch einmal rein, mal gucken, ob was dran ist. Und dann machen wir eine kurze Bilanz hier. Ne?
Absolut.
So, Horst, ich habe reingeholt. Bei mir waren eben beide Haken blank abgefressen. Wahrscheinlich liegt das an diesen Kameraden hier, die du an der Hand hast, an den Strandkrabben. Ne?
Ups. Hundertprozentig, Heinz. Ja. Ne? Wie gesagt, du hast ja auch ein Thermometer mit. Ich dachte, erst wäre das Fieber. Nee, aber das hat er 15 Grad. Die Krabben sind da voll im Einsatz. Ja. Also Brandungsangeln macht man eben im Herbst, wenn die ersten rußigen Nächte kommen, das Wasser abgekühlt ist,
also
das
Kraut
abgestorben ist. Eigentlich jetzt, ja. Nee? Aber nicht aber bei Sonnenschein und einem helllichten Tag und in dem flachen Wasser. Wir hatten auch noch ablaufendes Wasser.
Ich habe auch meine Surimi kam nicht mehr zum Einsatz. Die riechen auch ein bisschen komisch. Aber es nützt ja nichts. Auf jeden Fall haben wir viel gelernt von dir über verschiedene Köder. Was brauche ich für eine Rute, für eine Rolle, für eine Schnur und was für eine Technik und Taktik?
Also der Brandungsangler, wer da einmal das erlebt hat, weißt du, dass die Ruten richtig, die Spitzen wackeln, die Knicklichter zittern, weißt du, und das in der Brandung sehen und sich eine schöne Mahlzeit der Fische fängt, frisch vom Strand, bei herrlicher Luft, richtig schön durchpusten, schön durchatmen, der genießt das, der fährt immer wieder am Strand und freut diesem Hobby. Also Brandungsangler ist für mich auch, hat einen Suchtfaktor.
Genau, und das sagt einer, der schon Vize-Weltmeister im Brandungsangeln war, in Gibraltar damals, auch wenn er das nicht gerne hört. Und ihr hört bestimmt gerne wieder rein, wenn es heißt,
Ruder raus,
der Spaß
beginnt.
Oder hört auf. Ne? Tja, diese und alle anderen Folgen von Ruder raus, der Spaß beginnt, gibt es in der ARD-Audiothek, der kostenlosen Podcast-App der ARD. Und dort gibt es noch viel mehr spannende Dokus, Comedies und Sportpodcasts. Hört einfach mal rein und entdeckt das Passende für euch.
Rute raus, der Spaß beginnt. Angeln mit Heinz Galling und Horst Hennings. Noch mehr Anglerspaß auf ndr.de/mv und in der ARD-Audiothek.